Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV mal wieder ein Blick ins Immobilienaktiendepot meines Vaters. Damit wollen wir uns die nächsten 45 bis 60 Minuten beschäftigen und wir richten unsere Augen vor allen Dingen auf den Energiesektor zum einen und auf den Baustoffsektor zum anderen. Dann gibt es noch einen neuen Kandidaten, wo wir zumindest mal darüber sprechen, ob das eine Aktie ist, die demnächst einfach mal aufgenommen wird. Und ansonsten schauen wir natürlich auch rein, wie sich das Ganze generell entwickelt hat. Das alles jetzt nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann legen wir auch direkt los und wir legen los mit einem Blick ins Scalable Depot von meinem Vater und schauen uns direkt auch diesen Stand an. Der Wert des Depots ist jetzt wieder bei 98.000, etwa 500 Euro angekommen. Wir können hier nochmal in der Historie auch nachvollziehen, dass es mit dem Beginn Ende 21 im Grunde genommen so die letzten Ausläufer der Niedrigs- bzw. Negativzinsphase mitnehmend zu einer leichten Aufwärtsbewegung kam, die so 8% betragen hat. Aber dann hat der Zinsumschwung im Grunde genommen das Depot volle Kanne erwischt und bestimmte Teile sind demzufolge auch schwer unter Wasser geraten und haben das Depot in der Spitze auf etwa 22% Minus gebracht. Wir haben in den zwischenzeitlichen Updates immer mal ein paar Anpassungen vorgenommen, haben die Internetwerte ausgeweitet und so weiter und sind jetzt mittlerweile eben durch den Anstieg, insbesondere seit Ende des vergangenen Jahres, wieder bei dem Ausgangswert angekommen. Wichtig bei einem aktuellen Rückgang von ungefähr 1,5% ist auch mit zu berücksichtigen, dass der Ausgangswert ja im Grunde genommen in einer Immobilie selber investiert war und diese Immobilien oder diese Immobilien in dieser Lage in etwa 10-12% an Wert verloren haben in dem Zeitraum. Also hat mein Vater einen sehr, sehr günstigen Verkaufsmoment erwischt. Und durch eine Anlage im Immobiliensektor ist es jetzt eben so, dass zumindest gegenüber der reinen Immobilienanlage selber eine gewisse Outperformance da ist. Wobei das nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es ein paar Sachen gibt, die in dem Depot auch immer noch deutlich unter Wasser liegen. Wenn wir uns in den Insights mal das Ganze angucken, was hier eigentlich dann alles abgedeckt wird, dann sehen wir, dass 45% der Allokation in Immobilienwerten dann direkt drin sind und dann geht's in andere Bereiche eben auch noch rein. Teilweise ist dann den Kommunikationsdiensten zugeschlagen, weil ein Scout24 mit dabei ist und die Auflistung, die könnt ihr hier sehen. Die letzte Unterteilung nochmal ist in Large Caps, Mid Caps und in Small Caps vorgenommen worden. Also nur etwa ein Sechstel sind in Large Cap im Moment investiert und die Hälfte in etwa in Midcaps und dann nochmal etwa 40% in dem Bereich der Small Caps. Und damit können wir jetzt auch mal rübergehen ins Depot, wo wir verschiedene Gruppen gebildet haben, um die Asset-Klassen besser voneinander zu trennen. Und da ist zum einen zu nennen der Wohnensektor, den wir auch schon mal nachbesprochen haben, wo es auch Nachkäufe und Umgruppierungen gab. Heute kein Thema, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass die Norates im Grunde genommen einen gewissen Impuls auslöst. Aber man da eben auch sagen muss, dass wir unterhalb der 100 Millionen Marktkapitalisierung liegen. Also von daher wird es hier zu keinem Nachkauf bei Echtgeld TV kommen. Gewerbe, Shopping, Industrie, da haben wir eine D-Pharma, eine Deutsche Consum REIT, die schwer unter Wasser ist. Da wird es jetzt spannend, was ob der kommenden Hauptversammlung Ende Mai so alles bekannt gegeben wird. Dexus sicherlich auch mit einem ein oder anderen Fragezeichen versehen. Das sind also zwei Positionen, wo es einigermaßen deutlich im Minus ist. Also die Gesamtposition Wohnen mit -29%, Gewerbe mit -26%. Demgegenüber stehen REIT-Spezialitäten, die bei einem Plus von 12% im Moment sind. Digital Realty und Omega Healthcare sind hier zu nennen. Und dann sind wir endlich auch mal in dem Sektor angekommen, Christian, um den es heute gehen soll, nämlich dem Energiesektor. Und da ist Licht und Schatten relativ eng beieinander. Die Atlantica Sustainable Infrastructure, über die wir gleich sprechen werden, liegt 29% im Minus, ist bewertungstechnisch aber ganz interessant. Aber der Wert, mit dem wir heute anfangen wollen, ist der gute, alte, bekannte, der zehnmalige Gast bei Echtgeld TV in den IR-Formaten, nämlich Encavis.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Ja, ist eigentlich schade, dass die Encavis-Aktie so gut dasteht, denn die ist ja nicht einfach so durch operative Leistung auf knapp 17 Euro gestiegen, sondern das hat ja in der Kürze der Zeit einen speziellen Hintergrund, nämlich das Übernahmeangebot von KKR, was zunächst ein Gerücht war, dann angekündigt wurde und jetzt inzwischen auch in die virtuellen meist Briefkästen der Encavis-Aktionäre, wie auch hier bei deinem Vater im Scalable-Depot geflattert ist. Mittlerweile ist klar, Encavis bietet für die Aktien tatsächlich 17,50 Euro. Die Frist läuft noch bis zum 29. Mai. Bis dahin kann man die Aktien einreichen. Tja, und wie es dann weitergeht, wird die große Frage sein. Wenn das Angebot durchgeht, sprich, wenn die Mindestannahmequote erreicht wird, die liegt bei 54,285, dann sind KKR und übrigens auch Viessmann, die ja ihr Wärmepumpengeschäft an Carrier verkauft haben. Dann sind sie die neuen Großaktionäre bei Encavis. Und Großaktionäre können dann insbesondere bei den Hauptversammlungspräsenzen, die wir gewohnt sind, auch durchregieren. Insofern geben die dann den Ton an, sodass die Frage jetzt natürlich an dich beziehungsweise deinen Vater ist, was macht ihr denn mit diesen Encavis-Aktien? Man hat als Aktionär drei Möglichkeiten. Man kann jetzt an der Börse verkaufen zu, ja, rundgerechnet 17 Euro. Man kann das Angebot wahrnehmen, 17,50 Euro, oder man kann sagen, nee, wenn KKR 17,50 Euro jetzt bietet, dann werden diese schlauen Leute genügend Argumente haben, warum das eigentlich mindestens 20 wert ist und schon jetzt und warum es eigentlich in den nächsten Jahren Richtung 30 plus gehen muss. Denn das sind die Renditen, die man im Private Equity braucht. Ich persönlich habe die Sache für mich entschieden. Ich bin weitgehend draußen über die Börse aus der Encavis. Was ist deine Vorgehensweise?
Ja, also die Vorgehensweise hier im Immobilienaktiendepot wird sein, dass wir also auf keinen Fall die Aktie hier halten, weil es damit dann irgendwann zu einer Depotleiche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden würde, was schade ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch total schade, dass einem diese Beteiligung damit quasi abhanden kommt. Denn in der Tat, wenn eine solche Unternehmung wie KKR einsteigt, dann ist eigentlich so, von denen zumindest mal die Erwartungshaltung, ihr Geld in einer überschaubaren Frist, sagen wir mal so 5 Jahre, eher zu verdreifachen. Bezogen auf die 17,50 Euro wären das dann eben irgendwie ein Kursniveau von 50 Euro, wo wir jetzt eben an der Stelle nicht mit teilnehmen können und eben auch nicht die Sicherheit haben, dass das dann wirklich so stattfindet und wir als kleine Anteilseigner das in irgendeiner Form so mitverfolgen können. Und vor dem Hintergrund ist klar, dass es hier einen Verkauf geben wird und dann eben auch ein neues Investment ansteht. Und damit wir das einfach mal auch alle in irgendeiner Form sehen, wird es hier eben die Einreichung zu 17,50 Euro geben, also kein Börsenverkauf jetzt zu 17. Die 50 Cent, die nehmen wir an der Stelle noch mit und gucken uns in aller Ruhe mal an, wie dieser gesamte Ablauf ist, in Erwartungshaltung im Übrigen auch, weil das ist ja also ein gewisses Damokles, naja, Schwert will ich gar nicht sagen, es ist vielleicht ein Messerchen, was da irgendwie noch so irgendwo rumhängt an dem sprichwörtlichen Faden, dass dieses Angebot eben nicht über die Angebotsschwelle von 54,x% kommt. Aber da denke ich eigentlich schon, dass diese sehr, sehr positive Begleitung dafür sorgen wird, dass das stattfinden wird. Und dann eben irgendwann die 17,50 Euro auf dem Konto eingehen werden.
Ja, das ist sehr entscheidend, was du gesagt hast. Irgendwann, man muss die Aktien jetzt bis zum 29.05.24 einreichen. Dann gibt es eventuell in Abhängigkeit von der Mindestannahmequote nochmal eine Nachfrist. Das heißt aber nicht, dass man dann sofort Geld hat. Das ist ein gewisser technischer Prozess, der auch teilweise recht bürokratisch verläuft. Das erkennt man auch daran, dass man dann hier so ein Formular dahin schicken muss. Das ist bei Übernahmeangeboten in der Form leider nicht zu vermeiden. Da gibt es auch sehr, sehr klare gesetzliche Regeln. Aber es wird dann ein bisschen dauern, bis man tatsächlich unter der Voraussetzung, dass die Annahmeschwelle erreicht wird, tatsächlich Geld aufs Konto bekommt. Und während dieser Zeit sind die Aktien gesperrt, was dergestalt passieren wird, dass die zum Angebot eingereichten Aktien eine neue Wertpapierkennnummer bekommen werden. Die weiß man übrigens schon, das wird die A4B GGQ sein. Das wird also umgestellt und diese Wertpapierkennnummer ist eben nicht börslich handelbar, sondern die wird dann gegen den Übernahmebetrag von 17,50 Euro eingetauscht. Steuerlich ist das Ganze dann allerdings wie ein normaler Verkauf. Da habt ihr also keine besonderen Themen. Wie gesagt, es hängt an dieser Mindestannahmeschwelle, weshalb ich auch gesagt habe, ich bin so lange bei der Encarvis dabei. Mein Investment Case ist an der Stelle beendet und da möchte ich jetzt nicht auch noch diese 50 Cent rausquetschen mit dem Risiko, dass falls die Schwelle tatsächlich verfehlt werden sollte, wovon ich wie gesagt nicht ausgehe, der Kurs womöglich deutlich wieder zurückkommen wird, also vielleicht nicht auf 10,50, aber so 12, 13. Aber das ist alles hypothetisch, nur ich möchte es für mich hier an der Stelle nicht mehr eingehen. Für diejenigen, die sagen, oh, pff, ich will einfach dabei bleiben, an der Seite von KKR sei gesagt, das kann man natürlich tun. Durchregieren werden die. Die werden das Unternehmen weiter noch mit Kapital ausstatten, damit man den Wachstumskurs, den Christoph Hussmann uns ja hier häufig erklärt hat, wirklich nochmal beschleunigen kann. Die Gelegenheiten dafür sind im Markt auf jeden Fall vorhanden. Da kann man weiterhin Aktionär bleiben. Es kann allerdings auch zu der Situation kommen, das wurde damals schon angedeutet, dass man sich dann doch entschließt, die Börsennotierung aufzuheben. Das würde dann nochmal ein Delisting-Erwerbsangebot bedingen, das allerdings sich dann nicht mehr am inneren wirtschaftlichen Wert der Aktie orientiert, sondern rein am Börsenkurs. Und wenn der dann irgendwann abgebrezelt sein sollte, nachdem das Angebot ausgelaufen ist, dann ist nur noch das relevant. Man hat möglicherweise einen niedrigeren Preis. Delisting heißt auch nicht, dass man enteignet wird. Ganz im Gegenteil, die Aktie dürfte höchstwahrscheinlich selbst im Falle eines Delistings weiter gehandelt wird, dann zumindest im Freiverkehr in Hamburg. Und erst wenn wir über 90 beziehungsweise unter bestimmten Bedingungen 95% dann wären, dann hätte man die Möglichkeit, die Aktionäre im Squeeze-Out rauszufahren. Also das sind viele, viele Stellschrauben, die man da noch hätte. Aber es ist halt nicht mehr der Investment-Case, den man eigentlich mal wollte. Ein frei handelbarer, expansiver, breit aufgestellter, erneuerbarer Energienproduzent in Europa. Das ist schade, dass die niedrige Bewertung von Encavis, über die wir ja mit Christoph Hussmann in den letzten beiden Sendungen vielfach gesprochen hatten, dazu geführt hat, dass eben ein solcher Finanzinvestor in Verbindung mit einer Unternehmerfamilie sagt, jawohl, das ist eine super Chance und das krallen wir uns jetzt ganz.
So, also von daher ist es bei den Charts jetzt hier einfach so, dass es auf Basis dieser beiden sowohl des logarithmischen Charts als auch des normalen Charts einfach heißt Abschied nehmen von Encavis. Und ja, wir wurden auch verschiedentlich in Kommentaren gefragt, ob es da nochmal eine Sendung gibt. Und wir hatten ja ohnehin weitere Formate mit Encavis vor. Wir hatten eigentlich gesagt, so 3 Sendungen pro Jahr wollen wir machen, zu den Halbjahreszahlen, zu den Ganzjahreszahlen und dann vielleicht nochmal einen bestimmten Deep Dive in irgendwelche Themen rein. Wir haben jetzt beim letzten Mal auch gesagt, wenn wir jetzt nochmal was machen würden, dann ist ja das vordringlich interessante Thema genau diese Übernahmesituation. Und zu der würde zur Sicherung des Verfahrens und damit man an keiner Stelle rechtlich angreifbar sein kann, die Komplexität, die ist ja schon durch Christians Worte einigermaßen rausgekommen, da muss man eben sehr, sehr formalistisch vorgehen. Und vor dem Hintergrund ist es eben so, dass eine Encavis hier zu diesem Thema gar keine Fragen beantworten würde. Und dann haben wir dann gesagt, naja, dann tun wir mal nicht so, als ob dieses Thema nicht existent ist und warten einfach darauf, inwieweit wir nach Abschluss eines solchen Themas nochmal in irgendeiner Form zueinander finden und gucken dann einfach weiter. Aber sind jetzt einfach in der Situation, dass wir in dem Depot im Grunde genommen eine Position haben, Christian, von der wir wissen, die wird verschwinden mit dann eben einem Gewinn knapp oberhalb von 15%.
Ja, und es ist natürlich schade, weil es ist ja eben dann nicht so einfach zu sagen, hey, komm, naja, die eine Encavis ist weg, dann nehmen wir halt so eine Encavis 2.0, ne, ist nicht so wie, oh, jetzt habe ich nicht BMW, nehme ich halt Mercedes, ja, ist vielleicht auch ganz gut, sondern es gibt ja nicht allzu viele von diesen Independent Power Producers, diesen unabhängigen Stromproduzenten fokussiert auf erneuerbare Energien und diese PPAs, diese Power Purchase Agreements, Stromlieferverträge. Wir haben in Deutschland natürlich eine ganze Reihe von erneuerbare Energienunternehmen, auch durchaus gute, wie eine Abowind, wie eine PNE. Aber das sind halt Unternehmen, die entweder rein Projektentwickler sind oder Projektentwickler, die sich erst zum Bestandshalter weiterentwickeln oder eben Unternehmen, die relativ klein sind und dann eben nur im Gegensatz zu Encavis auf Deutschland fokussiert sind, wie etwa eine 7C Solarparken. Und wenn man dann dieses Geschäftsmodell Independent Power Producer, erneuerbare Energien, Stromproduzent weiter haben will, nicht in irgendeinem Versorger drin, nicht in irgendeiner Equinor mit drin, sondern gezielt, dann muss man eben ins Ausland gehen und einen Wert aus dieser gar nicht so ganz langen Riege, die dann auch eine gewisse kritische Größe ist, den haben wir ja bereits drin mit der Atlantica Sustainable Infrastructure, kritische Größe allein mal gemessen anhand der Umsätze, 1,1 Milliarden Dollar, das ist schon mal eine Hausnummer. Die erreichen eben die deutschen Werte nicht und nicht nur beim Umsatz nicht, sondern bei der Börsenbewertung schon lange nicht.
Ja, aber ansonsten gibt es eben auch so einen gewissen Weg, den die Aktie auch genommen hat, nämlich einen Weg nach unten. Die Encavis war ja auch lange Zeit bis vor dem Übernahmeangebot unter Wasser. Wir notieren bei der Atlantica Sustainable Infrastructure im Moment 30% unter dem Kaufpreis. Aber bei einem Kurs von im Moment 23 US-Dollar knapp und einer Börsenbewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar ist es eben so, dass wenn man sich dann mal anguckt, was dem eigentlich im Moment gegenübersteht, zum Beispiel ein Free Cashflow fürs Jahr 23 von immerhin 300 Millionen Euro, dass man da sagen muss, vor dem Bewertungshintergrund ist das eigentlich so langsam, aber sicher so ein Bereich, wo man es interessanter findet, trotz des in den USA natürlich auch stärker stattgefundenen Zinsanstiegs der 10-jähriger Anleihen im Moment auf Staatsanleihenniveau bei 4,5% rentieren lässt. Aber wir sind hier in einer Situation, wo wir in Bezug auf den Free Cash Flow und die Marktkapitalisierung eben eine ganz attraktive Bewertung haben. Etwas anders, Christian, sieht es dann aus, wenn man den Enterprise Value reinnimmt, weil die Verschuldung bei einer Atlantica Sustainable, die ist ja schon einigermaßen ordentlich.
Ja, man muss auch hier bei der Verschuldung wieder etwas berücksichtigen, was der Christoph Hussmann uns auch mal erklärt hat. Bei diesen Unternehmen gibt es zwei Arten von Schulden, nämlich einerseits die Schulden, die direkt den Projekten aufgebürdet werden in den entsprechenden Projektgesellschaften, die ja dann auch direkt gegen die Erträge laufen. Die sogenannten Non-Recourse-Finanzierungen, das sind hier 3,8 Milliarden Dollar bei Atlantica in dieser Reihe von mehreren Dutzend Projektgesellschaften, die übrigens weltweit sind in Nordamerika, Südamerika und in der EMEA-Region. Dazu kommen halt 1,1 Milliarden sogenannte Corporate Debt, also Schulden, die direkt auf der Obergesellschaft lasten. Aber die muss man natürlich auch ins Verhältnis setzen. Man kann das machen zum Free Cashflow, man kann das machen zum EBITDA. Atlantica selber hat als Zielgröße den sogenannten CAFD definiert, was nichts anderes heißt als Cash Available for Distribution, also das Cash, was man auszahlen kann an die Aktionäre, das, was man weitergeben kann. Und wenn man sich da auf die Zahlen kapriziert, stellt man fest, das ist ungefähr das 3,8-fache als Verschuldungsfaktor. Wenn man die Stetigkeit dieser Erträge dann doch berücksichtigt, kann man mit diesem Faktor, denke ich, ganz gut leben. Aber zusätzliche Verschuldung wird eben dann auf der Projektebene auch gebunden an die Projektgesellschaften stattfinden müssen. Ansonsten dieses besagte Cash Available for Distribution, das ist im ersten Quartal gesunken von zuvor über 60 auf jetzt 50 Millionen Dollar, was damit zusammenhängt, dass man eben auch jetzt wieder mehr investiert hat, neue Projekte realisiert hat, nachdem die Gesellschaft sich mal so 18 Monate so 2021, 2022 doch darauf konzentriert hatte, eigentlich den Status quo zu verwalten, ist man jetzt wieder ein bisschen nach vorne gegangen. Aber das ist alles noch nicht wirklich beunruhigend, insbesondere weil wir bei Atlantica anders als bei Encavis auch auf die Dividende schauen. Encavis hat ja irgendwann gesagt, nee, wir wollen mehr investieren, deshalb keine Dividende mehr. Atlantica zahlt weiterhin 44,5 Cent im Quartal. Und im letzten Quartal war diese Dividende ganz knapp unterdeckt. Da war nämlich das Cash, was man erwirtschaftet hat, nur 43,8 Cent. Aber nachdem man in den Vorquartalen mehr erwirtschaftet hatte, ist auch das noch nicht kritisch. Sicherlich kein Dividendenwachstumswert, aber wenn wir diese 44,5 Cent mal 4 rechnen, und ins Verhältnis setzen zum aktuellen Kurs von 23 Dollar, kommen wir hier auf eine Rendite von 7,7%. Das ist ja auch ganz ordentlich. Und nach diesem Abverkauf, den wir ja in allen erneuerbare Energienproduzenten global gesehen haben, so als wenn wir künftig keinen Strom mehr brauchen würden, haben wir ja jetzt auch bei der Atlantica, wie zum Beispiel auch bei der Brookfield Renewable, einen leichten Satz wieder nach oben gesehen. Atlantica war ja zeitweise bei 17 Dollar, jetzt bei 23, wo im Wesentlichen zwei Themen dahinter stehen. Einerseits allgemein für den Sektor hat sicherlich sehr geholfen, dieses Joint Venture von Brookfield Renewable und Microsoft, dass man dort jetzt also erneuerbare Energien, Kraftwerke für die Versorgung von KI-Data Centers errichtet. Ein großer Auftrag, der den Investoren mal wieder in Erinnerung gerufen hat, hey, es ist nicht so, dass wir künftig keinen Strom mehr brauchen, sondern ganz im Gegenteil. Und wer in der Lage ist, Strom zu produzieren, grünen Strom zu produzieren, der hat Werte geschaffen mit den Portfolios. Das andere Thema ist speziell bezogen auf Atlantica Sustainable. Da gab es Anfang Mai bei Bloomberg einen Bericht, dass man in Gesprächen sei mit einem Private Equity Investor. Wer hätte das gedacht? Energy Capital Partners, um eine Übernahme und dann auch ein Delisting von Atlantica Sustainable Infrastructure zu vereinbaren. Das war jetzt nicht so wie damals bei Encavis, da hat auch Bloomberg abends gemeldet und morgens kam die Bestätigung von Encavis, dass man in diesen Gesprächen ist. So weit scheint es bei Atlantica nicht zu sein. Es gibt also hier von Unternehmensseite überhaupt keine Äußerung dazu. Allerdings, es wäre durchaus plausibel, wenn Finanzinvestoren sich hier einkaufen würden. Denn einerseits, du hast es erwähnt, günstige Bewertung. Andererseits, wir haben einen Großaktionär, 42% hat Algonquin, ein kanadischer Versorger, der viel zu viele Schulden hat und seine Grünstromsparte zur Disposition gestellt hat und da einen Cashzufluss aus der Atlantica-Beteiligung dringend brauchen könnte. Allerdings sage ich auch, so eine Spekulation auf eine Übernahme sollte niemals der einzige Investment Case sein. Das kann vielleicht dann so ein Zeitbeschleuniger sein, wenn man das macht, dann, weil man das Unternehmen für gut hält und die Bewertung für attraktiv hält.
Ja, der vor allen Dingen Grund sollte aber das Thema Energie, Strombedarf sein, was hier eben gerade im Moment befeuert wird, nicht nur durch einen Stromfresser, nämlich die Kryptowelt, die ja die Chips lange Zeit befeuern musste, wodurch viel Energie gezogen wurde. Jetzt kommt auch noch die AI-Geschichte, also die Artificial Intelligence mit dazu, wo Rechenzentren im Moment aus dem Boden gestampft werden und viele Unternehmen vor der Problematik stehen, dass die energetische Versorgung gar nicht sicher ist. Also mitunter genau solche Energiebeschaffer gleich mit dazu gekauft werden. Und wenn man PPAs nicht aufgrund von nicht vorhandenen Ressourcen vielleicht gar nicht abschließen kann, dann muss man mit jemandem zusammenarbeiten. Dann will man mit jemandem zusammenarbeiten, der in dem Markt eben auch breit aufgestellt ist. Und das erklärt vielleicht auch dieses stärkere Interesse von Private Equity an diesem Thema. Es ist relativ, wir haben auch bei einer Encavis das thematisch immer wieder gehabt, wo sich ja auch der Vorstand in Person von Herrn Hussmann durch Insiderkäufe entsprechend positioniert hat und seine eigene Konfidenz zum Ausdruck gebracht hat, dass das eine günstige Bewertung im Moment ist. Das spielt jetzt auch Private Equity durch. Und es liegt einfach daran, dass der Energiebedarf im Moment stark steigend ist und die Unternehmen dann eben auch in der Lage sein wollen, diesen ökologischeren Strom mit reinzunehmen. Und vor dem Hintergrund ist die Atlantica im Zuge der Abwicklung auch der Encavis-Position dann eben ein Aufstockkandidat. Wir kommen im Moment da günstiger ran und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir dann in einem Schritt, wenn auch der Encavis-Deal durch ist, das nutzen, um die Gewichtung wieder auf die anfänglichen 5% zurückzubringen. Und das werden wir dann entsprechend auch euch mitteilen, wenn das stattfindet. Und was wir dann auf Seiten der Position, also unserer Position 4 im Depot auf der Energieseite, die im Moment insgesamt eben mit 7,5% im Minus liegt, dazu kaufen. Das erfahrt ihr dann natürlich auch bei einem der nächsten Updates, ob nun speziell zum Immobiliendepot oder einfach mal so dazwischen geschoben in einer Sendung. Das sehen wir dann. Aber das ist zunächst mal das Update zum Energiesektor gewesen. Aber Energie, Christian, ist ja im Grunde genommen auch etwas, was bei dem Thema, wir haben es damals Baustoffe genannt, eine wichtige Rolle spielt. Wir haben da ja eine Firma mit dabei, mit der STO, die wir als zweite besprechen werden, die genau in diesem Bereich auch für das Energieeinsparen mit verantwortlich ist. Ein bisschen weniger im Bereich Energieeinsparen tätig ist die Innotec. Da geht es dann schon um das Thema Türsysteme und
du ist auch wichtig für die Energie. Wenn du eine Türe hast in deiner Hütte, wo es links und rechts reinzieht, ja, dann ist das mit dem Energiesparen.
Das stimmt übrigens
wirklich. Weil wenn
wir haben eine ganz tolle Tür am Potsdamer Damm eingebaut. Das ist sensationell, das Ding. Also ja, wie die auch wirklich abdichtet.
Türen kosten auch richtig Geld. Ja, ja.
Super.
Ja,
also kann ich auch bestätigen.
Insofern hat es schon was damit zu tun. 70% ihres Umsatzes machen sie ja mit diesen Türsystemen. Ist halt nicht so, dass du momentan in dieser Situation auch, wo das Geld teurer geworden ist und Produkte teurer geworden ist, dass Bauherren sich dann sagen, ach Mensch, also jetzt habe ich hier Wohnraum, der ist perfekt, aber ich könnte da doch eigentlich mal eine neue Tür einbauen. Die ich habe, da zieht es ein bisschen durch, da macht man dann vielleicht doch eher ein neues Gummi rein und dann war's das. Insofern leidet natürlich auch ein Türenhersteller darunter, dass einfach die Bautätigkeit zurückgegangen ist und auch die Renovierungstätigkeit sehr stark budgetiert ist. Und die anderen 30%, die wir bei der Innotec dann haben an Umsatz, das sind so Oberflächenelemente im Hochbau, Flüssigkunststoffe, also das, was man außen sieht, was auch Funktionalität hat. Da geht es nicht nur um Schönheit, dass man diese Elemente ordentlich in Form kriegt. Und da hat es auch, je nachdem, wie das geschwungen ist, natürlich energetische Implikationen. Also sicherlich nicht so ein klassischer Klimaneutralitätswert wie jetzt eine Sto. Aber von der Sto unterscheidet sich Innotec ja auch noch in anderer Form. Beispielsweise bei der Unternehmensgröße. Wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, bei dem man wirklich wieder die Warnung aussprechen muss. Vorsicht klein. Auch hier unterhalb der 100 Millionen Euro Echtgeld-TV-Grenze, aktuell 68 Millionen Euro. Und es geht ja auch nicht nur um die Marktkapitalisierung, es geht auch um die Börsenumsätze. Ich habe eben mal geguckt, also wir haben jetzt 14 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, da sind heute insgesamt an allen Börsenplätzen in Deutschland 200 Stücke umgegangen, ja, zum Preis von 7 irgendwas, das heißt also 1.500 Euro. Und wenn du also da mal eine 5.000 Euro unlimitiert Order reingibst, bewegst du den Kurs sonst wohin. Also Vorsicht, Vorsicht. Erstens grundsätzliches Investmentrisiko, da eher Micro als Small Cap und zweitens extremst dünner Handel. Das heißt, wenn ihr anders als ich auf die Idee kommen solltet, dort irgendetwas zu machen, strengstens limitieren und niemals auf die Idee kommen, Mensch, diese Aktie wollte ich schon immer mal haben, die kaufe ich mir jetzt, weil dann kommen ganz, ganz böse Preise zustande.
Genau. Also Marktkapitalisierung ist im Moment bei knapp 70 Millionen Euro, damit 30 Millionen unterhalb des Levels von Echtgeld TV. Von daher kommen wir ehrlicherweise, muss ich ja sagen, aus meiner Perspektive leider nicht dazu, nachzukaufen. Also wenn ihr das selber für euch anders entscheiden solltet, als wir es hier im Programm auf Grundlage unserer eigens angelegten Regeln tun, dann beachtet unbedingt den strengen Limitierungshinweis, behaltet dann eben bei dem Unternehmen vor allen Dingen auch eins im Hinterkopf, dass die Marktkapitalisierung, die bei 68 Millionen Euro liegt, im Moment eben noch von einem anderen Wert begleitet wird, der darunter liegt, nämlich dem Enterprise Value. Der liegt nur noch bei 53 beziehungsweise knapp 54 Millionen und ist ja damit gleichzeitig der Ausweis dessen, dass dieses Unternehmen eben keine Netto-Schulden, sondern sogar ein Netto-Guthaben hat von 14 Millionen Euro, was ja auch ganz angenehm ist. Man muss eben dazu sagen, wo wir gerade bei 14 Millionen sind, dass das Unternehmen den Umsatz in den letzten 12 Monaten um etwa auch 14 Millionen Euro vermindert hat. Also von 129 Millionen ging es auf etwa 115 Millionen Euro zurück. Der Geschäftsbereich Türsysteme hat da von 96 auf 82 Millionen verloren und muss man eben schon berücksichtigen. Also das sind ein paar Türen weniger, die da verkauft wurden in den letzten 12 Monaten. Aber es gelingt eben trotzdem immer noch, damit einen Gewinn zu machen. Leider nicht mehr die 9,5 Millionen, die es im Jahr 22 waren, sondern nur noch in Anführungsstrichen 6,1 Millionen Euro. So geht es dann eben in den Jahren. Grundsätzlich finde ich hier bis auf die Marktkapitalisierung eben nicht so richtig viel, was mich abschreckt, beziehungsweise was bei Echtgeld TV einen Kauf verhindert. Von daher bleiben wir in diesem Wert hier eben einfach engagiert mit dabei. Aber müssen eben auch hier deutlich sagen, dass wir mit der Aktie von Innotec knappe 44% im Minus liegen. Also wir sehen, der Umsatz ist um 11% gesunken, der Jahresüberschuss ist in etwa um ein Drittel gesunken, die Dividende für das Jahr 23 wurde von 70 Cent auf 40 Cent dann um etwa 40% reduziert. Und der Negativ-Outperformer ist der Aktienkurs. Der ist nämlich um 44% gefallen. Das sind so Sachen, die man berücksichtigen muss. Auf Basis der aktuellen Zahlen ist es eben so, dass die Aktie mit einem Kursgewinnverhältnis von 11,5 notiert. Wie gesagt, ich fühle mich damit unter Investment-Gesichtspunkten ganz wohl, aber wir werden eben hier keinen Nachkauf tätigen.
Ja, also ich habe mich damals schon gewundert, dass du das gekauft hast. Also ich konnte damals schon nicht so viel mit anfangen, kann es heute noch weniger anfangen. Also dass Umsätze gesunken sind und Gewinne ebenfalls, das ist in dem Umfeld jetzt kein Wunder. Was mich ein bisschen entsetzt hat, auch neben der geringen Größe, ist, dass sie selbst in der guten Zeit bei der operativen Marge nicht nach vorne gekommen sind, sondern dass sie da schon rückläufig war. Wir waren früher mal bei 16%, jetzt sind wir bei einer Operating Margin von 8%. Da muss also einiges passieren. Und ich meine also, wenn man davon profitieren möchte, dass Bautätigkeit wieder anspringt, dazu diesen besonderen langfristigen Faktor, das Ziel der Klimaneutralität ins Visier nehmen will, dann gibt es einfach bessere Aktien, insbesondere Unternehmen, die breiter aufgestellt sind, die mehr kritische Größe haben. Und damit sind wir bei dem anderen Unternehmen, was du unter Baustoffe, ich würde es ja eher Gebäudetechnik nennen, subsumiert hast, bei dem Unternehmen, was ich auch selber im Portfolio habe, mit einem einerseits ganz kurzen Namen, nämlich STO, andererseits etwas sperrigen Namen, wenn man die vollständige juristische Firmierung der Aktie mal nimmt, dann handelt es sich nämlich um die STO SE und Co. KGaA Vorzugsaktien, wobei SE für Societas Europaea steht, also Europäische Aktiengesellschaft, und KGaA für Kommanditgesellschaft auf Aktien. Also letztendlich eine Struktur, die sämtliche Spielarten des deutschen Gesellschaftsrechts ausnutzt, um den Einfluss der Vorzugsaktionäre, die ja außerdem Kommanditaktionäre in der kapitalistischen KGaA sind, so weit wie möglich runterzuregeln. Für mich normalerweise eine absolute Red Flag. Allerdings ist STO schon seit mehr, ich glaube 25 Jahren an der Börse notiert. Und in dieser Zeit kann man wirklich sagen, hat die Familie Stotmeister, die hinter dem Unternehmen und dem Management steht, sehr gut bewiesen, dass man diese Struktur nicht zum Nachteil der außenstehenden Aktionäre nutzt. Und insofern geht das hier für mich in Ordnung, auch wenn es komplex ist. Und darüber hinaus darf man zwar nicht mitreden, aber man kriegt ja eine ordentliche Dividende.
Genau. Und in ihren Präsentationen zeigen die dann eben auch, was sie dann so alles machen. Also diese Klimaschutzthematik mit dem Wärmedämmverbundsystem WDVS, wo sie dann eben auch erklären, wie dieser Systemaufbau vom Stotherm Classic ist, und wo sie auch zeigen, wo eigentlich die Anwendungsbereiche für ihre Produkte so alle stattfinden. Und wie wir vorhin über Energie gesprochen haben, sie machen das auch einigermaßen plastisch. Also so plastisch es eben geht, ne? Weil sie sagen, was die Sto-Fassadendämmsysteme seit 1965 an Energie eingespart haben, entspricht es in Summe rund 137,5 Milliarden Liter Heizöl, und das sind 34,4 Millionen volle Öltanks mit 4000 Litern oder 4,9 Millionen Tanklaster, die 28.000 Liter durch die Gegend fahren, oder eben 550 Öltanker, die 250 Millionen Liter dann gespeichert haben. Das mal zur Veranschaulichung dessen, was man auch mit Klimaschutz und mit den Stoffen, die Klimaschutz ermöglichen, dann an Energie einsparen kann. Und beim Unternehmen selber ist es eben so, dass man hier auch in den letzten Jahren schon gesehen hat, dass es wieder in eine gute Richtung ging, dass man bewertungstechnisch auch durchaus attraktiv unterwegs ist, also in einem niedrig zweistelligen, mitunter auch mal kurz einstelligen KGV. Im Moment ist es so im Bereich von 12,3. Wir haben auch bei diesem im Vergleich zu Innotech natürlich ungleich größeren Unternehmen eine angenehme Bilanzsituation und vor allen Dingen auch eine Liquiditätssituation. Die Marktkapitalisierung ist bei etwa 1,1 Milliarden Euro und der Enterprise Value bei 940, so dass wir hier eine Nettoposition haben, die über 100 Millionen Euro liegt. Also im Vergleich zu dem, was wir bei der Innotech haben, auch nochmal im Vergleich zur Marktkapitalisierung ein ganzes Stück mehr, was zumindest mal einen da entspannter auch schlafen lässt. Der Umsatzrückgang von 4% im vergangenen Geschäftsjahr ist ebenfalls ein wenig geringer ausgefallen, wobei eben vor allen Dingen Witterungsbedingungen, da haben wir es mal wieder, Christian, das Wetter angeführt wurde. Und da machst du ja im Moment auch gerade deine ganz eigenen Erfahrungen, sodass du das wesentlich besser einschätzen und einstufen kannst, dass es mit dem Wetter durchaus berechtigt ist bei Sto.
An verschiedenen Stellen mit Bauleuten zu tun, und es ist halt wirklich so, ja, es gibt gewisse Verzögerungen, gewisse Sachen kannst du nicht aufbringen ohne eine gewisse Wettersicherheit, und da haben wir in Europa dieses Jahr eben keinen guten Start gehabt, da hat sich einiges verzögert. Deswegen auch die Zahlen vom ersten Quartal sind wie erwartet eher mau. Auch da Umsatzrückgang hat sich fortgesetzt. Um 6% ging es runter. Und zwar in Deutschland, wo man etwa 40% der Umsätze macht, genauso wie im vor allem europäischen Ausland. Dazu hat man saisonüblich auch einen Fehlbetrag ausweisen müssen. Das ist im ersten Quartal aber immer so, ganz klar. Da wird zwar produziert, es laufen die Kosten weiter, aber es wird halt wenig gekauft. Jetzt geht's los und zumindest ist man für das Jahr trotz des schlechten ersten Quartals, trotz des schwierigen Auftakts im April weiterhin der Meinung, dass man doch wieder einen steigenden Umsatz hinkriegt. 1,79 Milliarden Euro sollen es sein. Letztes Jahr waren es 1,72 Milliarden. Also das ist jetzt nicht die ganz große Wachstumsstory. Beim Ertrag, da guckt man auf das EBIT, sagt 113 bis 138 Millionen. Tja, der Korridor ist natürlich ziemlich groß für die Prognose. Im letzten Jahr waren wir bei 134 und da muss man also auch mit Blick auf das KGV sagen, nach vorne ist das jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also da können 11 Euro rauskommen, nach der Prognose können aber auch 13 Euro rauskommen. Das ist dann dein KGV zwischen 12 und 14. Ich weiß nicht, was mir das jetzt wirklich sagen soll. Das ist nicht heute billig, morgen teuer. Das ist nicht das Superschnäppchen. Und es ist ein großartiges Unternehmen, sehr nachhaltig geführt. Aber man muss halt einfach sagen, es leidet, abgesehen vom Wetter, unter zwei strukturellen Themen. Zum einen die Zinsen und die damit einhergehend geringere Bautätigkeit. Zum anderen auch der unklare regulatorische Rahmen. Wir wollen natürlich alle diese Klimaneutralität, Dämmung leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Aber wenn es dann um die Ausführung geht, haben wir ja diese regulatorische Kakophonie. Und weil die EU da mitredet, trifft das dann nicht nur Deutschland und sorgt für Verunsicherung, sondern trifft auch die anderen Märkte. Und da wäre es auch für Sto, wie so für viele andere Unternehmen, sehr, sehr vorteilhaft, wenn man denn wüsste als Hausbesitzer, auf was man sich verlässlich einstellen darf, wenn man das viele Geld und den Aufwand einer solchen energetischen Sanierung tatsächlich auf sich nimmt. Und insofern, ja, ich glaube weiterhin daran, dass diese Wachstumsstory, die ganze Equity-Story von Sto intakt ist. Sie haben ja ihre Ziele sehr transparent um 2 Jahre nach hinten geschoben, marktbedingt ist auch okay. Aber es gibt jetzt für mich nicht den Katalysator zu sagen, na, also ist jetzt absehbar, bald ist das Loch durch und dann, jupp, Heidi, geht's los, sondern das ist eine Aktie, die hat man. Da kann man dann auch mal schön die Dividende mitnehmen. Das werden immerhin 5 Euro sein, die gut verdient sind. Aber ich finde da jetzt kein Argument, irgendjemandem zu sagen, naja, also wenn du die Sto noch nicht hast, dann wird es aber höchste Zeit, die bald mal ins Depot zu packen.
Ja, das ist richtig, wobei das ja bei der Herangehensweise hier gar nicht so das Thema, die Kernaufgabe ist, sondern es war im Grunde genommen ja eine Liquiditätsumbuchung, also aus einer Immobilie raus in ein diversifiziertes, in den Immobiliensektor andockendes Investment rein. Und da, wenn man den Baustoffsektor in irgendeiner Form dann drin haben will, dann gehört aus meiner Sicht eine Stoda schon mit rein, zumal sie ja einen Vorteil schon mal haben. Also wenn es bei Neubauten zu einer Verlangsamung kommt, aber trotzdem energiepolitische Dinge beschlossen werden, die ja auch in höheren Energiekosten als Folge haben können, dann ist es eben so, dass die Dämmung für bestehende Gebäude eben trotzdem etwas ist, was dann gemacht werden wird. Und wenn man dann eben sagt, na, wir bauen nicht neu, sondern wir dämmen erstmal die alten Gebäude, dann ist Sto mit seinen Stoffen eben auch zur Stelle. Eine Sache, die du eben schon angesprochen hast, die will ich in der Tat auch nochmal hervorheben, weil ich das von der Kommunikationsart als sehr angenehm empfunden habe. Wir haben hier bei Echtgeld TV schon ganz, ganz oft über sprachliche Merkwürdigkeiten und Euphemismen gesprochen. Und an einer Zeile, Sto passt Mittelfristprognose an und verschiebt die Erreichung bisheriger Ziele von 2025 auf 2027. Bei dieser Zeile weiß man sofort, was die Uhr geschlagen hat und wird nicht in Unklarheit gelassen. Hier geht es eben darum, dass in der Tat etwas verschoben wird, aber es wird sprachlich sehr klar geäußert. Die Aktie ist eben aus meiner Sicht auf keinen Fall zu teuer. Sie ist in der Tat jetzt nicht, das hatten wir vorher auch schon mal herausgearbeitet, im Moment kein Superschnäppchen, aber es ist eine günstig bewertete Aktie in dem Bereich, in dem es weiterhin Nachfrage geben wird und wo es eben einen Player gibt, der sehr, sehr gut und breit aufgestellt ist und eben auch mal die ein oder andere Dürre- oder Schlechtwetterphase gut überstehen kann.
Ja, About You hätte wahrscheinlich geschrieben, Sto mit witterungsbereinigt erfolgreichem Jahresauftakt und aktualisierter Mittelfristprognose. Ja, irgendwie so. Und also allein das, ihr habt das eben gesagt, die führen das extrem nachhaltig, die Familie Stobmeister. Das ist wirklich das, was wir als Familienunternehmen an der Börse sehen wollen. Auch die ganze Kapitalmarktkommunikation, die könnten ja auch sagen, naja gut, jetzt haben wir halt diese Vorzugsaktionäre, weil wir vor 2,5 Jahrzehnten mal Kapital an der Börse eingesammelt haben. Lassen wir mal gut. Nee, die leisten sich wirklich eine sehr ordentliche Investor Relations Abteilung. Die ganze Dokumentation ist hervorragend.
Ich blätter hier jetzt einfach, während du weitersprichst, mal durch diese Präsentation durch. Ist schon sehr, sehr tiefgehend.
Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht und das Thema Klimaneutralität und Dämmung, das wird auf der Tagesordnung bleiben und manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Ich bin seit 2015 Sto-Aktionär, da hatte man am Kurs auch damals mehrere Jahre wenig Freude. Irgendwann ist der Kurs dann mal gekommen, aber es gab halt jedes Jahr diese Dividende und die ist auch, das darf man nicht vergessen, vollauf verdient und da bleibt noch genügend Platz. Sie wird immer nur ein bisschen lustig zusammengestellt, denn es gibt eine Basisdividende von 31 Cent und dazu einen Sonderbonus, den gibt es allerdings schon seit 4 Jahren jetzt, von 4,69 Euro. Ne? Man könnte also auch sagen, naja, es gibt eben 5 Euro Dividende und wenn man bedenkt, dass der Gewinn je Aktie letztes Jahr bei 13 Euro war, der Cashflow sogar noch höher ist, dann ist das komfortabel abgesichert. Also nicht so, dass die Familie jetzt da, was man ja auch mal befürchten muss, das Geld aus dem Unternehmen rauszieht, sondern man sieht es ja auch an diesem Nettofinanzguthaben. Die sind auch so gemanagt, dass sie eben diese Wartezeit sehr komfortabel und sehr profitabel ja auch überbrücken können, bevor dann diese Wachstumsstrategie sich marktbedingt etwas später materialisieren kann. Also ich fühle mich mit dem Unternehmen weiterhin sehr, sehr wohl.
Ja, und vor dem Hintergrund ist es das, was wir zu dem Thema Energie und zu dem Thema Baustoffe als Update haben. Also hier gibt es jetzt keine Transaktion, was auch dem geschuldet ist, dass wir in der Tat erstmal das Energiethema dann hinter uns haben wollen. Wir haben im Moment eine Liquidität von knapp 1.100 Euro die dort vorhanden ist. Und jetzt warten wir erstmal den Encavis-Abgang und dann die anstehende Aufstockung bei Atlantica Sustainable Infrastructure ab und schauen dann einfach weiter, was wir so machen, wo es eventuell auch nochmal einen weiteren Verkauf geben kann, um dann gegebenenfalls auch mal über eine Neuaufnahme nachzudenken. Und da hat Christian mal einen Kandidaten mitgebracht bringt ihn jetzt mal in die Diskussion mit ein. Denn Blackstone, Christian, ist ein Unternehmen, wo man vielleicht nicht an erster Stelle an Immobilien denkt, obwohl sie 40% ihrer Erträge mit dem Management von Immobilien mittlerweile machen und vor allen Dingen auch in den letzten Monaten die ein oder andere, ja, durchaus deutliche Bekanntmachung nach draußen gegeben haben, ob nun eine Übernahme der Air Communities für 10 Milliarden US-Dollar oder eine Zusammenarbeit mit Digital Realty, wo zumindest mal auffällt, bei Blackstone, einem der größten Private-Equity-Unternehmen der Welt, steigt die Zuversicht in Bezug auf Immobilienanlagen.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben eben schon mal KKR erwähnt als Private-Equity-Gesellschaft. Dann nehmen wir vielleicht noch Apollo dazu und Blackstone. Dann haben wir eben die drei großen börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften. Und Blackstone ist da diejenige, die am stärksten im Immobilienmarkt investiert ist. Sie sind auf jeden Fall in den USA der größte Vermieter. Insgesamt haben sie 1 Billion Dollar Vermögen unter Verwaltung. Davon steckt ein Drittel, wie du eben schon mal erwähnt hast, also über 300 Milliarden Dollar in Immobilien. Und dazu haben sie das alles ja nicht auf der eigenen Bilanz, sondern in diversen Fonds und Investmentvehikeln, die häufig im institutionellen Bereich dergestalt funktionieren, dass Kapital zugesagt wird, aber nicht von Anfang an eingezahlt wird, weil das würde ja die Rendite auf das eingesetzte Kapital zerschießen, die wiederum ja sehr wichtig ist, wenn es anschließend um die Performancegebühren geht. Folglich ruft man das Geld dann ab. Das heißt, Blackstone hat Zusagen von Investoren, Pensionskassen, superreichen Privatinvestoren, Kapitalsammelstellen über insgesamt 190 Milliarden Dollar noch offen, sogenanntes Undrawn Capital, also nicht gezogenes Kapital, trockenes Pulver, könnte man auch sagen. Und von diesen 190 Milliarden Dollar, also ungefähr so viel wie Warren Buffett auf der hohen Kante hat, sind 63 Milliarden Dollar für den Immobilienmarkt bestimmt. Und das ist schon eine gewisse Feuerpower hinter dieser Elefantenbüchse. Damit kann man schon was machen. Du hast diese Übernahmen angesprochen. Andere Transaktionen in der letzten Zeit waren noch etwa American Campus Communities, eine Aktie, die hier auch bei REIT-Fans recht beliebt war, oder Industrial REITs. Das heißt, die nehmen schon jetzt in dieser Phase, wo viele sagen, oh, Immobilien schwierig, wollen wir das wirklich? Die nehmen da jetzt schon Geld in die Hand. Es ist ganz klar eine Wette, aber für sie ist es ja in gewisser Hinsicht auch eine ganz praktische Wette, weil die Wette ist ja nicht die Wette mit dem eigenen Geld, sondern im Wesentlichen die Wette mit Geldern der Kunden, und sie bekommen dafür eben ja eine gewisse Basisvergütung. Schon die ist üppig, mit so 1,5, 2, manchmal 2,5%.
Und das kriegen die noch durch. Halt, die kriegen noch 1,5 bis 2,5% pro Jahr durch auf Assetverwaltung.
Das kriegt man in Spezialassets immer durch. Schaut ja beispielsweise eine Brookfield an als Alternative Asset Manager, was du dort an Fees teilweise, sie hängen natürlich immer davon ab, wie speziell sind die Fonds, je spezieller das Know-how, umso teurer. Und dazu gibt's dann eben auch Performance-Gebühren. Und ich meine, es geht ja noch höher hier. Simmons ist ja letztens gestorben, der legendäre Hedgefund-Manager. Der soll zum Schluss in dem Fonds Gebühren von 5% laufend gehabt haben. Aber er hat halt entsprechend abgeliefert, und man kam ja in die Fonds dann auch gar nicht mehr rein, selbst als superreicher Privatinvestor nicht. Und insofern, naja, also das geht schon noch bei diesen Masters of the Universe. Metaverse. Und da ist der Immobilienbereich eben jetzt schon deswegen allein interessant, weil viele eben nicht durchhalten und diese Firepower nicht haben und Objekte liquidieren müssen. Und da geht halt Blackstone jetzt an dieser Stelle voll rein. Und insofern passen sie durchaus in den Kontext eines Immobilienportfolios.
Ja, wobei man da natürlich sagen muss, dass sie im Moment so aus meiner Perspektive alles andere als wirklich günstig bewertet sind, sondern wir eben einfach damit zu tun haben, dass wir hier, um mal mit Buffett zu sprechen, zumindest mal a wonderful company haben. Ob das jetzt ein fairer Preis ist, der hier gerade da ist, oder ob der nicht auch ein bisschen schon über dem hinaus ist, was man zahlen sollte, liegt ja im Auge eines jeden Betrachters. Dass meine Augen da vielleicht ein bisschen kritischer oder verschlossener sind, mag den einen oder anderen von euch auch nicht überraschen. Aber ich finde es schon ganz schön ambitioniert, denn wir müssten zunächst mal auf diesen Rekord von 8 Dollar pro Aktie aus dem Jahr 21 zurückkehren, damit wir bei diesem Titel irgendwie so im Bereich eines 15er KGVs uns aufhalten, was ich bei dem Investment-Szenario und auch bei der Volatilität, die Erträge von Blackstone ebenso haben, für ein realistischeres Niveau halten würde als die aktuellen Werte.
Ja, also ich muss auch zugeben, dass mir die Bewertung niedriger lieber wäre. Das ist war immer so. Ja, die Frage ist, man muss halt diesen Gewinn auch einordnen, diese 8 Dollar, die du da eben erwähnt hast. Das war 2021, dieses wahnwitzige Jahr, wo Private Equity Gesellschaften die Situation an den Märkten halt genutzt haben, alles das, was so in den Portfolios geschlummert hat, entweder an die Börse zu furzen oder an strategische Investoren mit einem hohen Multiple rauszuhauen, was irgendwie rauszuhauen ging. Da waren entsprechend die Gebühren, die Performance-Abhängigen natürlich richtig hoch und dadurch hat man eine immense Verzerrung nach oben. Man sollte bei Private Equity Gesellschaften keine Ertragsentwicklung wie bei einem Versorger oder bei einem Nahrungsmittelunternehmen erwarten, sondern so ein struktureller Anstieg des Ergebnisses von 5, 6, 7% per annum und dann dazu in bestimmten Jahren, in denen es besonders gut läuft, halt diese Ausreißer, an denen man dann als Aktionär beteiligt ist. Das ist eher so mein Case. Aber ich wollte die Aktie, auch wenn sie momentan nicht in deinem Beuteschema ist, einfach mal ins Spiel bringen. Auch deswegen, weil wir noch nie über Blackstone in dieser Sendung gesprochen haben, wohl aber über eine Gesellschaft, die daraus hervorgegangen ist. Denn das ist ja eine schöne Geschichte, die dahinter steht. Gegründet wurde Blackstone ja in den 80er Jahren von Peter Peterson und Steven Schwarzman, der nach wie vor ja Spiritus Rector ist. Die kannten sich von Lehman Brothers, wo sie beide als Banker tätig waren. Dann kam 1987 noch ein Lehman Banker und ein First Boston Banker dazu. Die haben dann was mit Investmentfonds gemacht und dann hat man da so eine 50-50 Partnership gemacht. Die haben da so die Kapitalmarktsachen gemacht, Schwarzman und Co., das Private Equity. Ja, und dann wurde diese Fondsgeschichte immer größer mit diesen Investmentfonds, diese Vermögensverwaltung für Aktienanleihen. Dann haben sie gesagt, komm, also diesen 50-50 Anteil, den wir da haben, den verkaufen wir jetzt mal in den 90er Jahren für 250 Millionen Dollar an PNC Financial Services. Da haben sie gedacht, hey, jetzt haben wir einen richtig guten Deal gemacht. Und PNC hat dann aus diesem Anteil in der Folgezeit 12 Milliarden an Fees und Kapitalgewinnen rausgezogen. Und heute ist das Unternehmen, was man damals mit der Hälfte eben von Unternehmenswert 500 Millionen veräußert hat, 119 Milliarden Dollar wert. Und wir kennen es alle, es ist nämlich in der Tat BlackRock. Die sind daraus mit hervorgegangen Und Schwarzmann, der ja viele, viele gute Deals gemacht hat in seinem Leben, vielfacher Milliardär geworden ist, sagt noch immer, das war logischerweise der schlechteste Deal aller Zeiten, den er nur machen konnte, dass er dieses Potenzial damals nicht gesehen hat. Aber man weiß andererseits auch nie, ob es sich in diesem Kosmos von Blackstone tatsächlich so entwickelt hat, wie BlackRock dann tatsächlich aufgestiegen ist. Auf jeden Fall haben wir es hier auf der einen Seite mit dem größten Private Equity Manager der Welt zu tun oder Alternative Assets Manager und auf der anderen Seite dem größten kapitalmarktorientierten Vermögensverwalter der Welt, Blackstone und BlackRock. Und beides sind Unternehmen, die eben diesem Mega-Cap-Charakter entgegenkommen und damit meiner Ansicht nach auch schon einen besonderen Erfolgsfaktor haben. Denn dieses The Winner Takes It All sehen wir eben nicht nur im Tech-Bereich.
Ja. Ja, und vor dem Hintergrund ist es eben auch ganz, es ist ja auch für euch ohnehin immer ganz spannend und auch gerne genommen, wenn Christian und ich auch mal auf verschiedenen Ebenen uns Unternehmen annähern und auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Und wenn ihr Blackstone jetzt eben als interessanten Kandidaten für euer Portfolio nimmt, also ich nehme euch das auch nicht übel und Christian ist auch keineswegs sauer, wenn ihr die Aktie erstmal liegen lasst und auf einen niedrigeren Preis wartet, sondern es geht einfach darum, euch aus unterschiedlichen Perspektiven Betrachtungen aufzuzeigen. Und hier haben wir jetzt eben ein tolles Unternehmen, ohne jeden Zweifel, was für mich eben keinen attraktiv genügend erscheinenden Preis bereithält. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen, nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass BlackRock in dieser Sendung ja auch stattgefunden hat, unter anderem mit der Insights-Funktion, die bei Scalable im Broker ja auch jetzt zutage tritt, wenn man den Prime-Broker nutzt. Also da könnt ihr die Technologien, die von BlackRock unter anderem bereitgestellt werden, auch nutzen. Wir wollten euch mal wieder mitnehmen in das Immobilienaktiendepot meines Vaters, was aus 7 Gruppen besteht, auf die Internetgruppe, die übrigens mittlerweile 45% wo die Wertpapiere, die enthalten sind, mittlerweile 45% im Plus liegen, sind wir dieses Mal gar nicht eingegangen, aber das werden wir bei einem der kommenden Updates dann machen. Ihr bleibt ansonsten, wie wir es euch am Ende einer Sendung immer wünschen, an erster Stelle mal gesund, an zweiter Stelle investiert und ansonsten geht's raus und genießt das Leben. Eins haben wir nur und damit bis zum nächsten Mal aus Berlin.